gesetzlicher Pflichthinweis. Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die österreichische Tierärztekammer als Interessensvertretung der österreichischen Tierärzte und Ärztinnen legt Wert darauf, dass es im Zuge dieses Kongresses nicht zu übler Nachrede kommt, beziehungsweise dass Tierärzte und Ärztinnen unlautere Absichten unterstellt werden. Dieser Kongress dient der Wissensvermittlung. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt jedoch auf eigene Verantwortung, im besten Fall gemeinsam mit dem Tierarzt deines Vertrauens.
Hallo liebe Zuseher vom Futterlüge-Online-Kongress. Wir sprechen ja in ganz vielen Interviews darüber, über die Ernährung und was der Hund so aufnehmen soll und nicht aufnehmen soll. Und ja, manchmal kommt es vor, dass der Hund etwas aufnimmt, was er eben nicht aufnehmen soll. Und das muss gar nicht immer Nahrung sein. Und das tritt manchmal eine unangenehme Kette los. Um da heute ein bisschen näher reinzuschauen, haben wir die liebe Claudia eingeladen. Hallo, liebe Claudia.
Hallo.
Wenn der Notfall an die Tür klopft, dann bist du die Frau der Stunde oder die Gruppe, die hinter dir steht. Magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und warum wir dich heute eingeladen haben?
Ja, mein Name ist Claudia, ich bin ehrenamtliche Rettungssanitäterin beim Arbeiter-Samariter-Bund bei der Gruppe Rudolfsheim 5 Haus, Schulungszentrum West. Und da wir selbst Hundebesitzer sind, haben wir vor Jahren uns selbst gefragt, wir wissen zwar, wie man Menschenleben rettet, aber was machen wir, wenn unser Hund einen Notfall hat? Und so haben wir uns mit einem Tierarzt, also mit unserem Tierarzt zusammengesetzt und haben dann einen Kurs oder Kursunterlagen ausgearbeitet. Was mache ich im Notfall? Was ist das Wichtigste, was ich wissen muss? Mhm. Und eingeladen wurde ich wahrscheinlich, um diese Fragen zu beantworten.
Ganz genau.
Gut geraten, ja. Ja, weißt du, ich war ja selbst eine Zeit lang ehrenamtlich im Rettungsdienst und ich kenne das natürlich auch. Also die meisten machen ja Erste Hilfe im Zuge des Führerscheins und dann hat man das irgendwann einmal gemacht, irgendwann einmal positiv abgeschlossen und hoffentlich braucht man es nie und dann hat man es nicht mehr wirklich abrufbereit. Ich hatte das Glück, dass ich da eben doch ein paar Jahre damit beschäftigt war und auch reanimiert habe. Also ich habe jetzt nicht diese große Hemmschwelle, wie es vielleicht andere haben. Trotzdem habe ich aber auch gemerkt, wie wir uns den Hund adoptiert haben. Warte mal, ist das eigentlich alles ganz genauso wie beim Menschen? Was muss ich da jetzt noch wissen? Und ich habe auch gemerkt, ich würde gerne nochmal nachfragen. Also das ist sicher auch einer der Gründe, dass ich dich eingeladen habe, weil ich es auch selber noch ganz genau wissen möchte. Mhm. Fangen wir doch mal mit einer ganz klassischen Geschichte an, die Eltern ja grundsätzlich kennen. Irgendwo steht irgendwas herum, ob das jetzt ein Spülmittel ist oder ein Frostschutzmittel. Man ist eine Minute lang unaufmerksam und schon hat es das Kind oder eben halt der Hund zwischen den Pfoten und hat reingebissen vielleicht und etwas verschluckt. Mhm. Was mache ich jetzt?
Ja, einmal schauen, dass ich das Mittel, was auch immer, also dieses Putzmittel, das Spülmittel, Frostschutz, was auch immer, dass ich das einmal beseiten kann. Ja. Mhm. Und dann schaue ich, dass ich das Tier zumindest einmal abseits bekomme und schaue, ob ich die Schleimhäute vielleicht mit lauwarmem Wasser abwaschen kann, ja, dass ich die Pfoten waschen kann, dass das alles nicht mehr schäumt zum Beispiel. Ja. Ich kann zum Beispiel meinen nächsten Tierarzt anrufen oder auch die Vergiftungszentrale anrufen, weil die mit allen Toxinen einfach Bescheid wissen und kann dann auch fragen, was ist zu tun? Ist das jetzt eher der Notfall oder reicht es eben, wenn ich jetzt auswasche und dem Tier zum Beispiel ein, zwei Schluck, sage ich jetzt einmal, Flüssigkeit nachtrinken lasse und das Tier beobachte? Oder ist es jetzt so dramatisch, dass ich sofort das Tier schnappen muss und zum Notarzt gehen muss? Ja? Und so typische Symptome für Vergiftungserscheinungen sind eben zum Beispiel das Würgen oder das Maulschäumen oder übermäßiges Schlecken oder Speicheln, ja? Durchfall oder Aufgeregtheit ist genauso ein Problem. Ja? Wenn es natürlich dann schon schlimmer wird, wie dass es im Erbrochenen oder im Kot dann schon Blut beigemengt ist oder im Urin, dann sind das schon extreme Notfälle. Mhm. Jetzt heißt das aber nicht, dass man beim Aufwaschen des Bodens oder so Angst haben muss wegen dem Putzmittel. Ja. Wenn man die Putzmittel so verwendet, wie sie ja auch angegeben sind, dann macht das überhaupt nichts. Natürlich sollte der Hund nicht im gleichen Raum sein, wenn ich gerade aufwasche. Also das wäre vielleicht schon... Es soll das Putzmittel unerreichbar sein und das Putzwasser sollte auch nicht für den Hund erreichbar sein. Ja. Mhm.
Außer wie wir, das weißt du jetzt nicht, aber wir haben ja auch ein Interview geführt zu effektiven Mikroorganismen, die dürften dann schon aufgeschleckt werden, was komplett biologisch ist, aber das vielleicht mal nur am Rande. Ansonsten
Genau.
bin ich voll bei dir, ja.
Es kommt immer darauf an, welches Mittel.
Genau.
Das ist immer
Ja.
unterschiedlich. Ja? Also es gibt verschiedene Mittel und es hängt natürlich auch immer von der Dosis ab und es hängt immer ab von Größe und Alter des Hundes überhaupt und den Gesundheitszustand, den allgemeinen Zustand von dem Hund, keine Frage. Ja?
Ja. Das heißt, du siehst kein Problem darin, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, dass man mal feucht vielleicht die Lefzen abwischt oder so. Aber du
Genau.
differenzierst schon, ob man dem Hund dann etwas zu trinken gibt, aufgrund der möglichen Schaumbildung und so weiter,
Genau,
ne?
genau, genau. Das ist ganz
Ja.
wichtig. Also nicht den Hund unbedingt gleich extrem viel Wasser anbieten zum Nachtrinken. Ja, das
Ja.
sollte man nicht tun. Ja.
Ja. Die Vergiftungszentrale,
Hat
korrigiere mich
eine.
gerne, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, die fragt ja auch dann, was genau hinten auf dem Putzmittel draufsteht, na, welche Nummer oder wie auch immer, ne?
Genau, und
Dass sie das
wie
zuordnen
viel
können.
Menge man glaubt und die Größe des Hundes und das Gewicht auch des Hundes natürlich, ja. Und in ganz Österreich gilt nur eine Vergiftungszentrale, ist die VEZ-Nummer, die Wiener Vorwahl 01 406 43 43. Und dort kann man rund um die Uhr anrufen.
Auch ein wichtiger Hinweis, dass es wirklich rund um die Uhr möglich ist, ne?
Ja.
Ja. Man weiß ja nie, wann der Hund die besten Ideen hat.
So ist es. Und die hat ganz selten zu öffentlichen Zeiten, wo halt alles erreichbar ist, sondern immer dann, wenn man nicht rechnet damit.
Ja. Was, das haben wir Notfälle meistens so an sich,
Ja,
ne?
halten sich an keine Zeiten, ja.
Nö.
Das Gleiche gilt aber auch, weil du gesagt hast, Aufnehmen von Sachen, die er nicht sollte. Jetzt war Ostern, ja. Und viele haben sich mit Schokolade beschenkt, ja. Und wenn Hunde Schokolade zu sich nehmen, dann ist das sehr oft ein Problem, weil Schokolade ist nicht für den Hund bestimmt, ja. Und umso dünner die Schokolade, umso gefährlicher. Also wenn zum Beispiel, da geht es immer um die Menge, ja. Wenn so ein 20 Kilo schwerer Hund, ja, so ja, eine 400 Gramm Tafel Schokolade oder einen Schokolade-Osterhasen erwischt, ja, dann macht das schon was ganz schön. Ja. Also da ist es wirklich schon so, dass die Hunde Vergiftungserscheinungen haben. Ja. Und umso dünner die Schokolade, umso mehr wirkt das auf den Körper von dem Hund ein. Ja. Und da ist es auch so, dass man bei der Prävention eigentlich ansetzen sollte, ja, dass ich die Schokolade dort aufbewahre, wo der Hund nicht hinkommt und dass ich bei meinem Verzehr auch aufpasse, dass mir nichts runterfällt. Ja. Und ganz wichtig ist, also es gibt schon Schokolade für den Hund, aber das ist Tierschokolade, das hat nichts mit der Schokolade für den Menschen zu tun. Ja. Und weil dann viele sagen, ja, wenn Vergiftungserscheinungen sind, ja, dann geben sie den Hund Aktivkohle. Also Aktivkohle wird nur dann verabreicht, wenn es ein Tierarzt sagt, ja, und nicht das eigene Ermessen. Wir sind keine Tierärzte, ja, wir sind Hundehalter. Und umso verantwortungsbewusster wir sind, umso mehr sprechen wir uns mit einem Tierarzt ab. Ja. Wollte ich auch nur dazu sagen.
Ja, schön.
Also bei
Ja, schön.
Schokolade habe ich zum Beispiel ein Foto, ja, wie
Ja.
es dann ausschaut, wie wenn ein Hund erbricht, ja, beim Tierarzt. Ja. Kann euch das gerne mal zeigen. Muss mal schauen, ob ich das so zusammenbringe.
Sieht aus wie Schokolade.
Ja, das ist Schokolade, brechen direkt
Ja.
beim Tierarzt. Das ist die Auflage, die nützt nicht sehr viel. Ja? Und das ist kein gestelltes Foto. Dann so ist, dass der zu viel aufgenommen hat, der Hund, dann ist das lebensbedrohender. Und was noch ganz ganz, ganz wichtig ist und was die wenigsten wissen, dass wir ja alle auf eine gesunde Ernährung schauen, ne? Und wir reduzieren ja unseren Zucker oder unseren Zuckerhaushalt. Ja? Also wir
Ja.
wollen ja immer schauen, dass wir wenig Zucker zu uns nehmen, aber wir brauchen einen Zuckerersatz. Und Zuckerersatz ist eben zum Beispiel Birkenzucker oder
Ja.
Xylit. Ja? Und wenn das Hunde fressen, ja? Also wenn Hunde zu Birkenzucker kommen,
Ja.
dann ist es meistens zu spät für den Hund. Weil bei Birkenzucker oder bei Xylit, und Xylit ist übrigens auch in einem Kaugummi drin, ja, also weil viele nicht wissen, wo Xylit drin ist, 2 Milligramm reichen schon, dass der Hund ein Leberversagen hat. Ja? 2 Milligramm pro Körpergewicht. Ja? Das heißt, auch dort, wo ich gebacken habe, meine Keks, meinen Kuchen mit Birkenzucker,
Ja.
und mir fallen da ein Stück runter und der Hund ist schnell, also der Staubsauger, die meisten halt zumindest. Ja.
Nicht die, die bei mir waren, aber ja, ich bin voll bei dir.
Ja, also ich kann halt auch nur von meinem Hund sprechen, sehr, sehr schnell. Ja. Wenn der das aufnimmt, ja, dann haben wir ein sehr großes Problem. Ja. Weil dem Körper wird eine Zuckerzufuhr vorgegaukelt und es wird Insulin produziert, aber der Blutzuckerspiegel, der sinkt halt laufend, ja, weil eben kein wirklicher Zucker da ist. Ja. Und es geht dann bis zum Leberversagen. Also wie gesagt, 2 Gramm pro Kilogramm ist nicht viel. Ja. Und das wissen die wenigsten. Und wie diese Symptome, auch bei der Schokolade, die zeigen sich, also bei der Xylit und Birkenzucker zeigen sich die innerhalb von Minuten. Ja. Die haben dann plötzliche Schwächeanfälle von Kreislaufkollaps, ja. Krampfanzeichen, das ist ganz eben mit anzuschauen. Und das ist dann eine akute Lebensbedrohung. Und umso schneller ich jetzt handeln kann und umso schneller mir der Tierarzt da ist, ja, oder ich beim Tierarzt bin, kann ich eventuell noch Leberschäden
abfangen.
Eingrenzen, abfangen, oder es kommt eben zum Leberversagen. Ja. Und da ist auch die Prävention wichtig. Also wenn ich es weiß, dass ich mit dem Stoffen arbeite in der Küche, dann muss es einfach für einen Hund nicht erreichbar sein. Ja. Aber was ich auch sagen will bei der Prävention ist, mit Vorsicht vor Fremden, die euren Hund füttern wollen, ja, die irgendein Leckerli für euren Liebling haben. Ja. Der Mensch kann nur so nett sein. Nein, nein, nein. Ja. Ja, er kriegt von einem Fremden nichts. Ja. Und das möchte ich schon wirklich jedem ans Herz legen, ja, auch wenn die alte Dame noch so nett ist und es gut meint. Ja. Aber wir wissen oft, dass gut meinen ist oft das Gegenteil von gut und darum lassen wir es einfach.
Ja. Na, das ist sehr, sehr wichtige Dinge angesprochen, weil das eine ist, was ich auch immer wieder erlebe, Xylit hat sich schon ein bisschen herumgesprochen, dass es nicht gut ist, aber dass die gleiche Geschichte wie Birkenzucker ist, spannenderweise nicht, das ist vielen nicht bewusst. Und auch dieses unglaublich sensible Zeitfenster. Ja? Also nicht im Sinne von, wir packen mal zusammen und dann gehen wir mal zum Auto und dann nehmen wir vielleicht noch die Kuscheldecke mit. Nein, das spielt alles nicht. Ja? Da geht es dann wirklich um Sekunden,
also ich ab ins Auto, ab. Also da gibt es,
das ist irre.
Ja? Wenn möglich gleichzeitig den Tierarzt doch anrufen und aversieren und sagen, ich komme jetzt. Und das ist uns passiert. Ja? Es ist halt der Kuchen runtergefallen und ja. Ja. Und natürlich geht es da auch um die Größe des Hundes. Das muss man schon noch sagen. Ja. Ne? Dass natürlich ein kleinerer Hund da ein sehr minimales Zeitfenster hat. Ja.
Ja, wir kennen es ja von uns, wenn wir jetzt eben in diesen Unterzucker rauschen, weil wir ewig nichts mehr gegessen haben, wie geht es uns denn? Wir werden auch zittrig, wir werden schweißig, uns wird nicht gut vom Kreislauf. Und das Ganze muss man sich einfach wie einen vorgespulten Sprint vorstellen. Das geht zack, 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 zack. Ne?
Und so jetzt, wie darf du auch sagst, auch, jetzt darf man sich aber auch nicht vorstellen, dass der Hund den Kuchen aufnimmt und dann wartet bei uns, ja? Das ist ja nicht so, oder? Sondern der nimmt ihn und geht. Also ich sehe ihn ja gar nicht. Deswegen ist es ja noch so tragischer, ja, dass die Hunde sich ja verziehen. Ja? Die wissen ja, dass sie das an und für sich nicht lassen sollten, ja.
Ja, oder man geht mit dem Handy spazieren und sagt dann, ah, das habe ich gar nicht gesehen.
Ja, ne? genau. Also beim Gassi gehen, bei dem Aufnehmen auch von Giftködern, das wäre ja auch sowas, ja. Also dass man sagt, wenn der auf der Straße irgendwas aufnimmt. Es ist so, dass ich auch als Prävention sage, das Entscheidende ist, so simpel das auch klingen mag, das Entscheidende ist immer das Miteinander beim Gassi gehen. Ja? Ich und mein Hund und mein Hund und ich. Und nicht ich und mein Handy und auch nicht ich und meine Nachbarin zum Quatschen, ja? Oder meine Freundin, sondern ich habe das von Haus aus so gelebt, ja, also ich und mein Hund. Und wenn ich halt so ab und zu irgendwas einbaue in den Spaziergang, ja, sei es irgendwelche Spielchen, so ab und an eine kleine Übung, ja, das macht das schon viel interessanter, weil er weiß nie, wann was kommt. Und es lenkt ihm ab, davon irgendwelchen Müll aufzustöbern und da in sich aufzusaugen, ja, weil das machen sie schon. Also das so gut, glaube ich, kann man den Hund nicht wirklich abbrechen, weiß ich nicht, ja. Also ich konnte meinen so nicht abrichten, dass er das, was am Boden liegt, nicht frisst. Aber so ein Giftköder ist schnell aufgenommen. Und da geht es gar nicht so darum, jetzt, ob das Rattengift ist oder irgendein Schneckenkorn zum Beispiel, was ja auch viele gern verwenden. Der Notfall ist gleich da. Ja. Also es ist halt auch wichtig, um zu sehen, was sind so typische Vergiftungserscheinungen, ja, aber was hat da, was kann da eben alles sein, so wie ich es vorher auch gesagt habe, ja. Also dieses Maulschäumen, dieser vermehrte Speichel, ja, diese Schaumbildung vom Mund, ja. Das Erbrechen, ja, ist schon mal ein häufiges, oft ein Symptom, wenn der mal erbricht, und es ist nicht Gras jetzt, was er vorher gefressen hat, ja. Da muss ich schon mal schauen, aha, wieso erbricht er jetzt, ja. Wenn er übermäßig ekelt oder, wenn er allgemeine Teilnahmelosigkeit hat, wenn er nichts mehr, es freut ihn nichts mehr, wenn ich weiß, wie sind die Schleimhäute von meinem Hund normal, ja, dann kann ich auch da nachschauen oder die Pupillen. Ne. Aber auch da ist es, wenn man, weil wir oft hören, naja, da gebe ich dem Hund, ich will gar nicht sagen, was er muss geben, weil dann kommt das wieder raus. Ja. Es stimmt schon, also wenn er halt irgendwas aufgenommen hat, was von hinten wieder rauskommen soll, geht das eher auf einen natürlichen Weg. Ja. Aber von Selbstmedikation können wir nur abraten. Ja. Also da irgendwas auszuprobieren, was man vielleicht irgendwie neutralisiert, was ich schon einmal gehört habe. Also wir neutralisieren nichts. Also der Tierarzt wird wissen, was zu tun ist. Wenn ich es wissen will, rufe ich an. Ich muss nicht gleich hinfahren, sondern sagen, ich glaube, der hat das und das aufgenommen. Da ist es vielleicht auch wichtig, dass ich vielleicht noch sehen kann, was er aufgenommen hat. Ja. Nur bei Giftködern ist das halt schon oft schwierig. Ja.
Jetzt
Muss
hast du
man
es gerade
aufpassen.
vorhin angesprochen, also in Richtung Vitalparameter, dass ich eben weiß auch, wie ist denn mein Hund normalerweise so drauf, an Werten und so weiter, wie sieht er aus, die Zunge, die Schleimhäute und so weiter, wenn es ihm gut geht, damit ich überhaupt erkennen kann, geht es ihm gerade schlechter oder hat er nur seine narrischen 5 Minuten, ja, die ja auch sein können. Magst du da ein bisschen was zu sagen, welche Werte sollte man denn kennen von seinem Hund und wie misst man die denn als Laie?
Ja, also ich kann mich da jetzt nicht fixieren auf wie sollten die Hunde allgemein sein, sondern ich kann nur die wichtigsten Vitalparameter sagen, und das ist zum Beispiel die Atemfrequenz, Herzfrequenz, ja, und die Schleimhäute. Das ist das, was ich wissen sollte von meinem Hund im Ruhezustand. Im Ruhezustand, ja. Und in Kursen hat man dann auch so einen Dummy, da kann man dann auch Puls fühlen. Wie kann ich das bei meinem Hund? Die Hunde lassen sich so gern streicheln und liegen so auf der Seite. Und da kann ich beim Hinterlauf hineingreifen in der Leiste, und da kann ich ganz, ganz gut den Puls des Hundes fühlen. Und dann weiß ich im Ruhezustand, wenn der gerade relaxed ist, ja, und das lässt sich gefallen, das ist sehr angenehm, ja. Und da kann ich einfach dort streicheln und dann spüre ich den Herzschlag meines Hundes. Und dann schaue ich einmal, aha, wie ist der? Ne? Bei großen Hunden ist der langsamer als bei kleinen Hunden. Ja? Also mein Hund hat fast meinen Herzschlag. Ja? Der hat 55 Kilo, ist ein großer Hund, der hat fast meinen Herzschlag. Ja? Da weiß ich, okay, der ist genauso relaxed wie ich jetzt gerade. Ja? Und kleine Hunde haben eben schon dann 100, 120 Herzschläge in der Minute zum Beispiel. Und das natürlich, das muss man auch vielleicht beachten, dass bei einem jüngeren Hund die Frequenz höher ist als bei einem älteren. Ja? Also das wäre ja mit Herzschlag von Vitalparameter. Bei der Atmung ist es auch so, dass ich meine Hand wirklich auf ihn drauflegen sollte, auf die Brust, auf den Brustkorb, hinterm Brustkorb, in Ruhe, wenn ich ihn streichle in der Ruheposition. Wie oft senkt sich und hebt sich denn der Brustkorb wirklich? Weil Hecheln an und für sich ist keine Atmung. Ja? Also viele glauben, der atmet so schnell. Na, Hecheln, da reguliert er ja nur sein Schwitzen. Ne? Also dass ihm warm ist. Aber wirklich, wie oft hebt sich und senkt sich sein Brustkorb in der Minute? Und das kann auch von 10 bis 40 Atemzüge in der Minute sein. Da gibt es verschieden. Also je nachdem, deswegen sollte ich wissen, wie geht es meinem Hund im Idealfall, ja? Weil dann fällt es mir auch auf, wenn es dem Hund nicht gut geht und wenn das komplett anders ist. Ja? Und bei den Schleimhäuten muss man auch vorsichtig sein. Die Schleimhäute, also wenn ich die Lefzen in die Höhe ziehe, dann sollte ich bei den meisten Hunden rosane Schleimhäute sehen. Das ist total okay. Jetzt kommt es natürlich auf die Rasse an. Bei meiner hat gefleckte Schleimhäute, aber trotzdem schwarz-rosa gefleckt. Also das auch im Normalzustand. Man schaut sich auch die Zähne an, man schaut sich die Fangzähne an und dann sieht man, aha, wie schaut das aus. Ja? Und wenn diese Schleimhaut, die normalerweise schön rosa ist, auf einmal blass ist, ja, dann zeigt das eben, entweder verliert er irgendwo Blut oder Blutarmut oder er ist in einem Schockverhalten, Schockgeschehen. Wenn es bläulich wird, das kennen wir von uns, also von uns Menschen ja auch, wenn man blaue Lippen kriegt, ja, der kriegt halt nicht blaue Lippen, der kriegt blaue Schleimhäute, dann hat er einen Sauerstoffmangel. Und wenn sie so gräulich werden, dann deutet sie eher auf eine Vergiftung hin. Und gelblich, das ist auch beim Menschen so, nur nicht beim Zahnfleisch, sondern in den Augen, dann zeigt es auf ein Leberproblem. Und was auch noch ein Vitalparameter ist, ist eventuell die kapillare Füllzeit. Das heißt, wenn ich da reindrücke auf den oberen Fangzahn, kurz einmal so ein, zwei Sekunden fest reindrücke und dann loslasse, dann sollte das Weiße, weil wir verdrängen ja das Blut, ja, und kapillare Füllzeit heißt eben so, dass sich die Kapillargefäße sofort wieder füllen und es sollte nicht länger als 2 Sekunden brauchen, um da wieder rosa zu werden. Ja, also das weiße, verdrängte Blut sollte nicht länger als 2 Sekunden brauchen, um es wieder da zu haben. Das sind die 3 Anzeichen, die sollte ich wissen. Ja. Also, oder 4 Anzeichen. Also Herzschlag, ja. Atmung, Schleimhäute und die kapillare Füllzeit. Und bin ja eigentlich gut, kenne ich meinen Hund. Wenn ich meinen Hund lesen kann, dann das ist die halbe Miete.
Ja. Ja. Worauf deutet das jetzt doch mal hin, bitte, diese kapillare Füllzeit, wenn das jetzt länger dauern würde, Blutgerinnungsprobleme?
Dass im Körper irgendwas nicht, dass er wie in einen Schock geschehen, da passt irgendwas nicht mit ihm. Ja, das zeigt eindeutig, dass es ihm nicht gut geht.
Ja. Ja.
Okay. Und dann muss ich halt auf die anderen Seiten schauen. Ne? Dann muss ich schauen, wie atmet er, ist die Atmung jetzt zu schnell oder ist der Herzschlag zu langsam? Messen Sie da dann zu schnell, wenn Sie aufgeregt auch sind, ja.
Das hatte ich selbst beim letzten Notfall, der mich leider selbst betroffen hat. Da war eine Praktikantin, glaube ich, mit dabei und der Sanitäter hat ihr das eben gezeigt und gesagt, schau her, das ist das. Ne? Das passt nicht. Ja.
Was es ja auch gibt, ist die sogenannte Hautfalte. Ja? Aber das geht halt nicht bei jedem Hund, das muss man jetzt auch sagen. Ich habe einen Hund, der hat ganz viele Haare, da sehe ich keine Hautfalte. Ja? Aber man sagt ja auch, wenn die Hautfalte des Hundes stehen bleibt, auch gerne im Nacken, ja? Wenn man so anzieht, dann ist er dehydriert. Ja? Dann hat er zu wenig Flüssigkeit in sich. Aber wie gesagt, geht nicht bei jedem Hund. Ja?
Wie machst du das mit der Körperwärme? Wie sollte man korrekt messen? Wie kann man gescheite Temperatur vom Hund messen? Was würdest du vorschlagen?
Ja, andere Frage, warum muss ich denn die Temperatur messen? Das ist vielleicht die gescheitere Frage, ja. Warum muss ich einen Hund Fieber messen? Ja? Oder wenn ich nicht weiß, wenn er nicht weiß, was die normale Temperatur ist. Ja? Also man misst immer rektal, aber das lassen sich halt die wenigsten Hunde gleich einmal so gefallen, ja? Weil es ja unangenehm ist, das wollen ja auch nicht alle Menschen. Und der Hund hat immer 0,5 Grad mehr als der Mensch. So 37,5 ist ganz normal, wo bei uns schon erhöhte Temperatur ist, ist beim Hund eigentlich Normaltemperatur. Ja. Beim Hund ist eher so ab 39 Fieber, da kann man dann schon sagen, okay, Fieber. Aber das würde man an ihm allgemein merken. Ja. Also der ist apathisch, der ist nicht mehr lustig drauf, der lässt sich nicht mehr so wirklich motivieren. Ja. Das würde ich an dem viel merken, an den Augen merke ich es. Ja. Da muss ich kein Fieber messen. Ja. Aber natürlich, ja, Fieber messen ist auch ein Vitalparameter.
Das hast du vorhin angesprochen, eben Durchfall und eben die Hautfalte. Wie viel Durchfall würdest du sagen, kann man noch zur Kenntnis nehmen oder ab wann ist es kritisch? Vom Wasserverlust her oder auch von den Mineralstoffen vom Verlust
genau,
her? Ne?
Genau. Also Durchfall ist an und für sich hat jeder Hund irgendwann. Ja? Und es kommt immer darauf an, meistens ist es ja sehr, sehr dünn. Ja? Wenn das schon wenn wir jetzt vom Extremfall ausgehen, ja? Wenn das schon beim Gehen verliert, ja? Also wirklich rausrinnt, dann ist es ein Notfall. Also das ist nicht normal. Ja? Wenn er dünnen Durchfall halt hat, dann kann er ruhig einen Tag haben. Ja? Auch kleine Hunde können das einen Tag haben. Nur dann muss ich halt schon schauen, ob er eben auch Flüssigkeit zu sich nimmt. Ja? Und innerhalb von dem Tag sollte ich ihm auch nichts zu essen geben. Also dann wird er einfach auf Diät gesetzt. Ja? Er kriegt doch heute 12 oder 24 Stunden mehr nichts. Flüssigkeit, ja. Und dann soll sich das innerhalb von, am nächsten Tag soll sich das schon mehr, siehst du dann schon, da kommt nichts mehr raus. Ja. Wenn die Schleimhäute aber dann auch schon trocken werden, ja, also wenn die Hautfalte eben aufgezogen wird, wenn die Augen schon einfallen, also du siehst es ihm an, ja, dann muss ich sowieso zum Tierarzt gehen, weil dann nimmt er keine Flüssigkeit auf. Ja. Jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, ja, wie mache ich das, wenn der nicht Flüssigkeit aufnehmen will?
Ja, oder, Gedanken lesen.
Ja, ich denke halt, ich kenne ja so einen Hund. Ja. Dann muss ich ihm das geschmackig machen. Und ganz ehrlich, ich bin auch eine, die nicht so viel trinkt, wie es trinken sollte. Also ich nehme auch nicht so viel Flüssigkeit zu mir. Also muss man es ihm geschmackig machen. Und das ist zum Beispiel, sich ihm ins, es kommt immer darauf an, was kriegt er für Futter. Ne? Wenn der nämlich Trockenfutter kriegt und zu wenig trinkt, wird er auch irgendwann einmal ein Problem kriegen. Ich könnte aber das Trockenfutter schon wässern. Ich kann auch bitte Nassfutter wässern. Ja, also ich kann auch ins Nassfutter Flüssigkeit hineingeben. Wenn wir jetzt bei dem Tag sind, wo der abstinent sein sollte vom Essen, ja, dann gebe ich ihm zum Beispiel, es gibt so Hundeleberstreichwurst, ja, dann gebe ich ihm halt so 2-3 Zentimeter in sein Wasser hinein und löse das auf. Ne? Der trinkt das Wasser, ja. Oder ich habe immer so vom Kaffeeober so Tabs, ja, 1-2 Tropfen ins Wasser, nicht viel, ja, wir geben da jetzt nicht viel hinein, aber es ist wie ein Leckerli für die Hunde. Oder ich kann ein Obst hineingeben, ja, ich kann irgendwelche Creme, also nicht alle, jedes Obst, ja. Es gibt Obst, das ist giftig, ja, das sagt euch aber eh dann der Tierarzt, aber Cranberries oder Heidelbeeren, ja, die drücke ich auf, ja, und gebe es dann da hinein, nicht nur, dass er sich jetzt spielerisch die Früchte da rausholen will und notgedrungen muss er trinken, das funktioniert nicht anders, ja, also es gibt so viele Tricks, die man anwenden kann, wenn man seinen Hund kennt, ja, was ihm Spaß macht und man kommt auch auf die Flüssigkeit, ja.
Das habe ich auch schon gemacht. Einfach nur ganz, ganz Fleisch, weil es übertrieben gesagt, aber einfach ein paar Bröckel einfach nur rein zerdrückt und dann einmal geschüttelt und die ganze Wasserflasche war bei mir mega interessant.
Ja, genau. Es reicht wirklich. Ja. Also man muss nicht so wie bei uns, dass ich sage, okay, ich brauche einen ganzen Schokoladekuchen, es reicht auch
Also es ist ihnen sehr am Nasenlängen voraus, die riechen das und finden es toll. Ne?
Genau, deswegen brauchen die auch nicht so viel. Ja. Und ich kann noch irgendein Leckerli hineingeben. Das ist überhaupt kein Thema. Ja. Aber ich muss ihn halt ein bisschen animieren dazu. Ja? Und wenn halt dann, uns schmeckt ja auch nicht am jeden Tag das Gleiche, ja? dann probiere ich es halt in 2 Stunden mit was anderem. Ich habe ja Zeit einen ganzen Tag. Ich habe einen ganzen Tag Zeit. Ich muss ja nicht innerhalb von 2 Stunden, also nicht so und so viel trinken. Ja? Ja.
Wie ist denn das, wenn da jetzt nicht eine süße kleine Heidelbeere irgendwo drinnen war, sondern wenn das liebe Hundskit hier einen Knochen vertilgt und das Ding irgendwo aber quer stecken bleibt oder ein Knorpel stecken bleibt, dass wenn irgendwas im Rachen nicht weiter wandert, sondern irgendwie quer liegen bleibt, was tue ich dann?
Ja, also wenn bei Hunden eine Verlegung ist durch, also es steckt irgendwas im Rachen, ja, und da gibt es wirklich verschiedene, also da gibt es ja verschiedene Notfälle. Wenn es jetzt Essen ist, weil er halt einfach schlingt. Ja. Was machen die Hunde automatisch? Sie versuchen es rauszuwürgen oder zu husten, also auch Hunde husten. Ja. Aber es geht einfach darum, wie schaut es aus? Und das schaut oft massiv aus. Ja. Sie zeigen sich nach vor, sie strecken die Vorderfüße nach vor, sie geben ihn in den Kopf hinunter. Ja. Und versuchen es auszuwürgen. Ja. Wenn wir da dabei sind, dann können wir gerne zum Beispiel mit unseren Handballen auf den Schultern, also zwischen die Schultern klopfen, bei den Schulterblättern, richtig ausstreichen nach unten auf und ihm helfen, dass er das erschüttert ein bisschen, ja, und dass er es gut abwürgen kann, also raufwürgen kann. Das passiert oft, ja. Futter verschlucken sie sich Hexen, also es ist dann nicht wirklich jetzt, das ist nicht wirklich, dass eine Verlegung der Atemwege ist. Da würde ich auch die Prävention sagen, es gibt so Schlingnäpfe. Wir haben so einen Schlingnapf, der kann gar nicht alles auf einmal inhalieren. Das geht gar nicht. Ja, das ist zum Beispiel sehr, sehr gut. Wenn es jetzt wirklich ein Fremdkörper ist, der Knochen, der sich da irgendwie quergelegt hat oder die Luftröhre blockiert, dann und diese ruckartigen Bewegungen mit dem Schlagen nichts genützt hat, das kann ich 4-5 Mal machen, ja, das ist ähnlich wie beim Menschen, ja. Da kann ich auch noch den sogenannten heimlich Griff machen, auch das geht auch bei Hunde, ja, das funktioniert auch bei Hunde. Auch da, weil da habe ich auch nämlich ein Bild, was wir jetzt gar nicht glauben, also ich muss das vielleicht wieder Bildschirm freigeben. Also wirklich am besten ist, dass ich unterm Brustkorb, also nicht direkt am Brustkorb, unterm Brustkorb den Hund zum Beispiel leicht in die Höhe hebe, gerne auch bei den hinteren Fängen ein paar Zentimeter, ja, hochheben und dann schüttelnd runterfallen lasse, schüttelnd wieder runtergebe, einfach um ihn zu unterstützen. Ja. Das mache ich zuerst. Und dann drücke ich hier, wenn das nichts genützt hat, drücke ich hier und im Brustkorb ruckartig hinein. Was will ich damit eigentlich erreichen? Weil um das geht es eigentlich. Was ist das, was wir, was ist das Ziel? Ja. Wir wollen, dass wir die Luft ist ja meistens noch offen. Ja. Wir wollen, dass das mit Luft zusammengedrückt wird und die Luft hinaus katapultiert. Und das,
also wie beim Blasbalg meinst du, ne?
Genau. Ja. Das Ziel ist es, durch diese Kompression, ja, von dem Bauchraum, dass man Druckerhöhung in der Lunge hat, ja. Die erzielt man damit und der Fremdkörper wird entweicht durch die Luftröhre und dieser Fremdkörper mit. Ja. Jetzt ist es so, dass man, aber egal ob man die Rückenschläge macht oder ihn kurz aufhebt und so schüttelnd hinunter wieder gibt oder eben einen heimlichen Handgriff gemacht hat, man muss den Hund auch immer wieder Zeit geben, um es raufzuwürgen. Der kann das recht gut. Wir unterstützen ihn ja nur dadurch. Ja. Also wir müssen schon schauen, ob er es auch selbst wieder raufwürgen kann. Wir helfen ihm nur. Ja.
Das stelle ich mir jetzt nur den Unterschied jetzt recht krass vor zwischen Chihuahua und, weiß ich nicht, irischen Wolfshund, ja, wo das echt zum Kraftakt wird. Ne,
wobei ich bin wieder bei dem Wolfshund, ja. Da sage ich, der ist einfacher als der Chihuahua, ja. Beim Chihuahua sind es ja so, ich kann mit so kleinen Hunden, ich habe halt einen Hund, ja, ich kann mit so kleinen Hunden nicht und meine Faust ist so groß und der Hund ist so klein und da ist man doch eh so bedacht, ja. Viele sagen auch, wenn man könnte sie auf den Hinterläufen nehmen und ja, ich kann das nicht. Okay. Ich kann sie nur hochheben. Bei den Beinchen hinten nehmen, ein bisschen schütteln und dann wieder ein bisschen fallen lassen. Da geht es um ein paar Zentimeter, um einfach die Erschütterung ihnen zu helfen, dass sie es wieder gut abhusten können. Und in der Regel geht es gut. Ja, also braucht gar keine Eingriffe machen.
Was mache ich, wenn es kein Knorpel oder kein Knochen war und kein Spielzeug, was ja auch manchmal passiert, sondern irgendein nettes Insekt, was dann auch noch nervös um sich sticht?
Okay.
Wie schaut es dann aus mit der Luft?
Okay. Ich habe mir noch gedacht, es kommt etwas anderes. Bevor wir zu dem Insekt kommen, möchte ich noch zu dem Fremdkörper sagen, was drinnen stecken bleibt sehr oft oder öfter, sind Holzstöckchen. Wann kommt ein Holzstöckchen zum Tragen, wenn man Gassi geht und findet eines und will den Hund ein bisschen bespaßen? Ja? Dann passieren Sachen, das will ich schon unbedingt herzeigen. Ja? Ich habe mehrere Bilder, aber ich habe ein ganz, ganz orges. Aber die will ich, das ist vielleicht zuerst das Stöckchen. Kennt jeder, oder?
Ja.
Das Endeffekt ist halt nicht so... Ja, das sieht nicht gut aus. Das heißt, sie lieben es natürlich, sie fangen es auch gerne. Nur wenn es dann drin steckt, ja, dann ist es halt echt ein Problem. Ja. Und das ist ein Tierarztfoto. Also das. Der Hund lebt, ja, muss man auch dazu sagen. Ja. Nur wir dürfen diese Fremdkörper nicht entfernen, gell, als Hundebesitzer.
Auch ganz wichtig, immer dazu zu sagen.
Ganz wichtig, Fremdkörper schon. Gar nicht im Rachen, ja. Auch nicht wirklich so hineingreifen. Es ist jetzt eine Gratwanderung. Manchmal ja, manchmal nein. Ja. Wenn wir sehen, sie sind nur beim Schlucken, dann kann ich, wenn es ein großer Hund ist, da reingreifen. Ja, beim Kleinen stopfe ich es höchstens noch weiter rein. Ja. deswegen ist es wirklich schwierig, ja. Also das ist. So, ist das Bild wieder weg?
Mhm.
Okay. Und jetzt zu dem, weil du gesagt hast, zu den Insekten. Ja. Ja, bei den Insekten ist es recht interessant, ja, weil manche Hunde jagen ja, ne, die schnappen ja dann so richtig nach den Insekten. Mhm. Da kann ich nur auch als Prävention sagen, schon im Welpenalter oder im Junghundalter einfach unterbinden, ja, und mit ruhigem, das ruhige Verhalten dann verstärken, wenn die Insekten herumfliegen und die bleiben ruhig, dann mit Leckerli arbeiten oder mit Klicker oder wie auch immer, ja, weil dann kommt es einmal zu dem gar nicht, dass die absichtlich nach den Insekten schnappen und dass dann vielleicht einmal eine Biene sticht, ja. Also das ist einmal ganz wichtig als Prävention. Wenn so ein Tier zusticht, ja, dann merken wir das, weil der Hund meistens aufheult. Meistens, nicht alle, aber zum Humpeln beginnt er. Ja. Meistens sucht er dann auch gleich den Schutz vom Herrchen oder vom Frauchen. Mhm. Kommt dann eigentlich recht gleich da, weil er kennt sich gar nicht aus, was ist da jetzt passiert. Ja. Mhm. Und wenn es jetzt nettes Maul ist, ja, wenn es dann, dann fangen die an, sehr, sehr viel dort zu schlecken. Also sie lecken diese Körperpartie, weil es ja Juckreiz ist. Ja? Also sie wollen es weglecken. Ja. Und dann zeigen sie uns ja schon einmal, wo es ist. Ja? Das ist einmal gut. Weil wenn da noch ein Stachel zum Beispiel drin ist, dann wäre es super, wenn wir den entfernen. Ja?
Also da dürfen wir was wegnehmen.
Weil wenn der Stachel von der Biene, der steckt ja dann noch drin, Biene ist Stachel von der Biene, der würde ja weiter das Gift hineinpumpen. Ja? Deswegen entfernen wir das. Ja? Bei der Wespe ist der eh nicht da. Ja? Die fliegt weiter und sticht den nächsten. Aber so sehen wir gleich, wo es ist. Ja? Und dann können wir natürlich, wenn wir es mithaben, ja, könnten wir kühlen, weil es kommt zur Schwellung und zur Rötung bei der Einstichstelle. Er wird auch stark speicheln vielleicht. Ja? Aber wichtig ist jetzt, wie reagiert er weiter? Ist es so, dass er Atembeschwerden bekommt? Ist es so, dass er zum Torkeln beginnt? Dass er Kreislaufproblem anfängt? Ja? Mhm. Dann muss ich unbedingt in den Arzt rufen. Ist das alles vorher nicht? Ja? Und hat eben nur den starken Speichelfluss und Rötung und die Körperpartie schwillt an? Dann reicht es, wenn ich das zum Beispiel mit einem feuchten Tuch, also kalte Flüssigkeit nehme, feuchtes Tuch umwickle. Oder du unter fließendes, kühles Wasser halt, ist auch in Ordnung. Oder was ich halt auch empfehle, es gibt nicht nur die Wärmebeutel zu klicken, es gibt auch Coolbags zu klicken. Das heißt, die sind nicht größer als, ich sage jetzt 8x8 cm, sind so mit Kugelchen gefüllt, kann ich im Rucksack haben, wenn ich mit dem Hund Ausflüge mache. Und nur bei Bedarf klicke ich das Ganze und es kühlt dann. Ja? Und das könnte ich dem Hund auch auflegen. Ja? Aber die Hunde, wie gesagt, sind eh Horten. Es ist nur am Anfang die ersten paar Minuten und genau in diesen ersten paar Minuten merke ich auch, wie der Hund reagiert. Ja? Wenn es eben zu diesen Atembeschwerden kommt und schon leichte Probleme, Atemnot, dann einfach anrufen und sagen, das und das ist passiert und ich komme jetzt. Ja? Also da gibt es auch keine Abwarten. Ja?
Ja.
Rufe ich eigentlich? Ja, sag mal.
Wenn jetzt der Stich innerlich passiert, also quasi wirklich im Hals, ja, verschluckt irgendwas und wird gestochen und die Atemwege schwellen zu, merke ich diese Atemnot. Ich denke, da kann ich eh nichts machen wahrscheinlich, außer schnellstmöglich zum Tierarzt.
Ja, oder du kannst versuchen, ob der Hund zum Beispiel noch kaltes Wasser aufnimmt. Ja, weil alles, was jetzt Kühlung erzeugt, innerlich wie äußerlich, ja, verlangsamt die Schwellung. Ja.
Ja.
Bis ich beim Tierarzt bin, weil der muss ja Medikamente geben. Ja.
Danke.
Wenn der Tierarzt gerade nicht geöffnet hat, wie das ja bei manchen Notfällen so ist, wo rufe ich denn an im Dachraum? 144 ist ja eigentlich für uns Menschen gedacht.
Ne? Ja. Also damit da jetzt nicht so hundertprozentig sagen, aber so eine richtige Tierrettung für das Haustier gibt es insofern nicht. Ja, weil wir schon, jeder Hundehalter sollte angehalten sein, einen Tierarzt zu haben, der in jeder Lage erreichbar ist. Also sei es eine Handynummer oder ich habe von einer Tierklinik eine Nummer. Ich muss ja nicht der Tierarzt sein. Ja? Mhm. Aber wir haben in Wien, ich kann immer nur von Wien sprechen, ja? Mhm. Wir haben in Wien genug Tierkliniken, ja, oder in Wien-Umgebung, wo ich einfach vorstellig werden kann, wo ich anrufen kann und sage, okay, bei einem Notfall rufe ich dort an. Ja. Es gibt von Animal Care Austria gibt es eine Seite zum Beispiel oder auch von der österreichischen Tierrettung, wo eben Telefonnummern draufstehen, ja, wo man anrufen kann. Die Tierrettung in Wien wäre die Rathausnummer, also 01 für Wien 4000 und dann die 8060. Da ist man beim Veterinäramt bei der Magistratsabteilung 60. Ich kann jetzt aber nicht hundertprozentig sagen, dass die auch kommen fürs Haustier. Mhm. Ja? Mhm. Sondern da geht es eigentlich auch immer darum, wenn irgendwo ein verletztes Wildtier ist. Ja? Oder ich fahre ein Tier an, zum Beispiel. Ja? Um das geht es. Ja?
Ich glaube, auf jeden Fall mal grundsätzlicher Tipp an alle sozusagen, die sofort, wenn noch nicht geschehen, dann jetzt auf Stopp drücken und Notfall-Telefonnummern ins Handy einspeichern.
Das unbedingt, das sollte ich auch immer dabei haben, weil, also wirklich immer dabei haben, weil im Notfall fallen uns die einfachsten Dinge nicht ein. Ja, ja, also das haben wir in einer Ausnahmesituation und da geht es ja um jemanden, den wir der uns sehr nahe ist, ja, und unser Haustier ist das, auf jeden Fall. Und da fallen mir die einfachsten Dinge nicht ein. Und darum wäre es halt super, entweder wirklich im Handy, wenn man weiß, wie ich es dann abrufe, ja, oder auch einen Zettel, ja. Da muss ich jetzt auch gleich dazu sagen, es hat vielleicht mit einem Hund an und für sich nichts zu tun, aber es haben ja doch sehr viel ältere Personen einen Hund einfach als, dass man nicht alleine ist, ja. Und jetzt gehe ich mit als ältere Person mit meinem Hund halt spazieren und dann passiert mir etwas. Mhm. Was passiert mit dem Hund? Ja? Mhm. Oder was passiert mit dem Hund, wenn ich einkaufen war und der Hund ist alleine zu Hause? Mhm. Deswegen ist es immer wichtig, so eine Notfallkarte dabei zu haben, wo drauf steht, mein Hund ist alleine zu Hause. Und dann stehen vielleicht zwei Notfalltelefonnummern von meinem Kind oder einer Freundin, ja, die angerufen werden kann, die auch Schlüsseln haben von meiner Wohnung, weil ich werde ins Spital gebracht, aber mein Hund muss auch versorgt werden. Und wenn ich jetzt für 3 Wochen ins Spital muss, wäre das irgendwie nicht so toll für meinen Hund. Also das ist vielleicht auch nicht uninteressant, ja, dass man auch daran denkt, wenn einem selbst was passiert, ja, wenn man unterwegs ist.
Ja. Da ist vielleicht auch ein ganz guter Verweis auf das Interview zur Pet-Aid-App.
Habe ich jetzt auch gerade gedacht,
ja. Genau, weil das wirklich für Notfall-App sozusagen für Hundehalter, für Tierhalter generell ist, Haustiere aller Art. Mhm. Aber natürlich jetzt in unserem Fall für die Hundehalter auch ganz spannend, weil man wirklich alles auch eintragen kann, Fütterungshinweise, Allergien, alle Befunde kann man in die App hochladen und das kann man dann per Knopfdruck an einen Tierarzt senden oder man kann es einen Hundesitter zur Verfügung stellen. Ja. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, glaube ich, die wirklich da auch sehr, sehr viel bewirken kann. Ja.
Sowas finde ich immer ganz wichtig, nur an das denkt man meistens immer erst, wenn irgendwo in der Umgebung etwas passiert ist. Ja?
Genau.
Deswegen dieses Interview. Ja. Nein, ich hatte jetzt schon 2 Minuten das im Hintergrund, so, okay, das möchte ich auch noch angesprochen haben, aber hast jetzt du angesprochen, dieses Pet Aid, diese App, da haben sich Leute was gedacht dabei.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Worst Case, wenn ich mein Baby wiederbeleben muss, wie mache ich das denn richtig?
Falsch gibt es nicht. Ganz wichtig. Ja, falsch gibt es nicht. Falsch ist nur, wenn ich nichts mache. Das war blöd. Ja. Ich sage immer, es ist eine Notsituation, egal jetzt was. Es ist wichtig, dass ich ins Handeln komme. Ja. Einmal durchatmen und diese Situation ist schrecklich. Ja. Und das macht ja auch mit uns etwas. Es schießt uns das Adrenalin in den Körper. Wir haben Stresshormone, die wir ausschütten und wir sind in einer sogenannten Flexsekunde. Also dieses Durchatmen ist wichtig, damit wir wieder ins Handeln kommen können. Und dann muss ich mir feststellen, okay, was ist denn jetzt passiert? Liegt der da? Ja, atmet der oder atmet der nicht? Ja? Ich muss einmal, auch beim Hund geht eine Reanimation wie beim Menschen nach einem ABC. Schema ab. Ja. Also A für die Atemwege, sind die Atemwege frei? Schaue ich einmal rein, strecke den Hals und den Kopf von meinem Hund, ziehe den nach oben, also dass er lang gestreckt wird, dann ziehe ich seine Zunge raus und bitte, der Hund hat eine lange Zunge. Ja? Also ich ziehe die wirklich raus, ja, weil wir sehen es ja, wenn der Wasser aufnimmt, also wirklich, nur keine Angst, ich kann sie nicht ausreißen, sondern rausnehmen, damit das nicht verlegt. Ja? Und wenn dann Fremdkörper drin sind, vielleicht Schleim oder Erbrochenes, ja, dann kann ich das ja aus der Mundhöhle, wenn ich ein Tuch habe, bitte nicht mit einem Papiertaschentuch, ja, das bleibt dann kleben, aus der Mundhöhle entfernen. Ja. Ja, und wenn da eben keine Atmung, das merkt man ja auch, wenn da keine Atmung kommt, dann kann ich den Hund beginnen zu beatmen, weil ich kann ja mal schauen, vielleicht kann ich ihn mit der Beatmung wieder mal zum animieren, zum Selbstatmen. Ja. Und da muss ich die Nase und das Maul vom Hund mit meinen Händen so umfassen, dass der Fang geschlossen ist. Auch wenn die Zunge rausschaut, bitte. Ja. Der beißt sie nicht wirklich in die Zunge, weil die Lefzen hängen drüber. Aber die muss ich schließen, weil ich ja mit meinem Mund an der Nasenöffnung des Tieres meine Atemluft einbringen will. Ja.
Okay, was ist das? Das wäre schon meine erste Frage gewesen. Ich weiß ja, dass man eben das abdichten muss. Dass man okay, aber das Maul ist ja viel zu lange, als dass ich es mit meinem Mund abdichten könnte.
Genau, ne? Deswegen nur über die Nasenöffnungen. Mhm. Ja? Wir machen das nur über die Nasenöffnungen. Deswegen auch, dass den Fang richtig zuhalten. Ja? Ich weiß schon, dass das beim Mops jetzt wahrscheinlich schwieriger sein wird, ja? Als bei einem Schäferhund. Ja? Ja. Zuhalten, ja? Und dann je nach Körpergröße natürlich, ich atme dann nicht voll hinein, sondern schaue ich, ob ich da...
Ich denke an den Mops.
Wir passen nicht auf wie ein Luftballon. Ja, weil
Entschuldigung an alle Mops. Für viele Mops sind ganz süß. Das ist, aber
nicht nur der Mops, es gibt andere auch. Also es ist halt so rassenbezogen. Ja, aber es gibt welche, die haben halt nicht so viel
Nadel. Chihuahua, die die Augen rausdrucken.
Ja, ja, genau. Ja,
Rassismus also bei Hunden, aber das war das Thema.
Entschuldigung.
Mitgefühl. Ja. Einatmen. Dann abdichten, ja, und dann meine Atemluft da hinein schon mit ein bisschen, nicht pressen, aber doch mit ein bisschen Druck hineingeben, ja. Und dann sollte ich, weil der Hund liegt ja auf der Seite, wenn möglich, wäre super, wenn er auf der rechten Körperseite liegt, ist aber egal, ja, weil in dem Moment denke ich gar nicht drauf, weil es ist eigentlich wurscht. Und dann sehe ich wirklich, dass sich der Brustkorb hebt, wenn ich Luft hineinbekomme, ja. Und dann warte ich ab, weil der Brustkorb muss sich ja auch wieder senken, also muss ich auch ausatmen, die Luft, die ich gerade reingegeben habe, und dann wiederhole ich das noch einmal, ja. Und dann ist das C für habe das ist dann eben, dass ich, wenn der einen Kreislaufstillstand hat, dass ich eben Kompression ausüben muss, das heißt die Herzdruckmassage. Wo findet die beim Hund statt? Kommt natürlich jetzt auch immer drauf an, wie groß ist der Hund? Nehmen wir jetzt einen 20-Kilo-Hund, ja, so einen mittelschweren, hinterm vorderen Ellbogen, also am Brustkorb, hinter dem vorderen Ellbogen. Wird das gut beschrieben? Ja, ich glaube schon. Ja.
So wie wir ein Bild einblenden.
Das schicke ich euch dann noch, das Bild. Ja. Also ich drücke den Brustkorb etwa auf Höhe des Ellbogengelenks, also hinter dem Ellbogengelenk mit kontrollierter Kraft. Ja. Also je nach Größe des Hundes, so ein bisschen ein Drittel des Brustkorbs drücke ich ein. Und jetzt kommt es wieder darauf an, war die Herzfrequenz von meinem Hund, ist das ein großer Hund, drücke ich das so, ja, einmal in der Sekunde, 1,5 Sekunden, ja, oder ist es ein kleiner Hund, dann drücke ich natürlich schneller und öfter, je nach Größe des Hundes. Und da komprimiere ich circa zwischen 15 und 20 Mal. Da gibt es keine, so wie beim Erwachsenen, 30, 2, sondern circa 15 Herzdruckmassagen. Und dann beatme ich ihn wieder zweimal. Und das mache ich im Wechsel. Ja? Also 2 Beatmungen und dann 15 Herzkompressionen. Und das, man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn mein Hund einen Atemstillstand hat oder ein Herzversagen, ja, dann ist die Reanimation die einzige Überlebenschance, die er jetzt gerade hat. Weil entweder ich hole den Hund zeitnahe zurück oder es geht nicht mehr. Aber eines ist auch klar, wenn der einen Atemstillstand oder Herzversagen hat, und das sage ich auch bei den Menschenkursen, dann ist er tot. Und tot als tot geht nicht. Ja, also ich habe eine Chance, den noch einmal zurückzuholen, und die darf ich nicht ungenützt lassen.
Habe ich hier auch dieses heikle Zeitfenster von diesen 10 Sekunden? Jetzt kann man das vergleichen.
Mit dem, dass
dass irreparable Schäden entstehen oder entstehen können?
Wegen der Sauerstoffmangel?
Ja.
Also 10 Sekunden, in 10 Sekunden entstehen noch keine Sauerstoffmangel, also noch keine
10 Minuten.
Okay, 10 Minuten, ja. So lange tust du ja gar nicht. Und du tust ja atmen, du kriegst ja Luft hinein und somit ist ja der Sauerstoff im Körper drin, also nur keine Sorge. Ja. Irreparable Schäden, Hirnschäden beim Hund, ja. Also der kommt dann nicht mehr zurück. Der kommt entweder gleich, also relativ zeitnah zurück, oder gar nicht mehr. Diese Frage mit dem Hirnschäden durch Sauerstoffmangel stellt sich nicht.
Mhm. Ja? Könnte ich mir auch einen Defi schnappen, wenn ich weiß, wie man grundsätzlich damit umgeht? Und ich müsste ihn wahrscheinlich zuerst rasieren, weil ja die Haare...
Ich wollte gerade sagen, wenn du dann Nackthund hast, ist schwierig. Also nein. Ja. Nein. Mhm. Also schau, einen Defi kannst du ja alleine auch nicht anwenden. Ja, du brauchst bei einem Defi immer eine zweite Person mindestens dabei, ja. Weil ja die Herzdruckmassage die Priorität hat. Und die Herzdruckmassage holt ihn ja zurück. Ja. Und wann würdest du den Defi anwenden, wenn ein Kammerflimmern da ist, zum Beispiel? Ja. Also wenn das Herz noch irgendwelche Bewegungen macht, aber keinen Auswurf hat, also keinen Herzschlag mehr hat, dann wäre ein Defi toll. Ja. Nicht beim Hund. Sehr ich meinen Hund lieber, ja.
Was sollte ich denn, also den Defi nimmt jetzt eh keiner beim Gassi gehen mit, aber was sollte ich denn jetzt dabei haben? Also dieses Coolpad fand ich jetzt sehr spannend, was du gesagt hast, dass man mit einem Klick, ich kenne es eigentlich vom Christkindlmarkt für kalte Hände, diese Wärmedinge,
also das ist halt mit Gel. Das ist mit Gel und das für die Kälte, das ist so mit Styroporkugeln drin. Und das kannst du auch klicken. Das wird halt auch, ist ein Einmalprodukt, ja?
Ja.
Aber es nimmt keinen Platz weg und kostet 1 Euro oder so. Also das sollte... Das kann ich auch für Menschen verwenden.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja für Menschen auch.
Genau, wenn wir wandern gehen, haben wir das.
Wenn man Kinder hat, ne, ideal.
Genau. Also zum Kühlen einfach. Ja, zum Kühlen.
Ja. Ja, super. Mhm.
Also was habe ich beim Gassigehen, ich spreche jetzt gegen mich, weil ich habe beim Gassigehen...
Jetzt kommt der MacGyver-Rucksack.
Also es reicht eigentlich so ein Tipp. Block-Tütchen. Ja? Also man braucht nicht da den Rettungsrucksack mit haben. Ja? Aber was ich schon empfehle, ist immer irgendein Material, also ein Teil von einer Mullbinde, damit ich eine Maulschlinge machen kann, weil ich habe zum Beispiel keinen Beißkorb mit. Ja? Also ich führe aber meinen Hund an der Leine, darum habe ich keinen Beißkorb mit. Ja? Aber in einer Notsituation kann halt, ich glaube, mein Hund liebt mich auch, aber in einer Notsituation, und wenn der verletzt ist und ich greife ihn dort an, kann es schon sein, dass der schnappt. Ja? Und das kann ich mit der Maulschlinge verhindern. Und wenn ich Material mit habe, eben so ein 40, 50 Zentimeter Stück von einer Mullbinde reicht, das kann ich überall einstecken, ja, kann ich eine Maulschlinge machen. Was auch nicht schlecht wäre, ist so eine Wundauflage oder Verbandswatte, weil wenn ich irgendwas polstern muss, zwischen den Zehen zum Beispiel, ja, dann eine Mullbinde halt, ja, oder selbstklebende Verbände, so bärhaft, weil das haltet ja nicht, der Hund lustet das ja, der haltet ja das nicht. Ja. Was auch nicht schlecht ist, ist so eine kleine Spritze. Ja, da kann ich, wenn ich Wasser reingebe, könnte ich irgendwas spülen, zum Beispiel, auch die Augen oder so. Was viele dabei haben, ist eine Zeckenzange. Ich habe die nicht, weil ich finde die Zecken bei meinem Hund gar nicht, das ist so viel höher. Aber das ist alles so in ein kleines Zipperbein, so eine kleine Tüte hinein und da bin ich schon für die wichtigsten Notfälle gerüstet. Eventuell kann man noch so eine Antihistaminikum-Salbe reingeben. Ja? Wenn ich weiß, mein Hund reagiert relativ, also er ist ja nicht allergisch zum Beispiel, aber er ist überempfindlich. Dann kann ich gleich sowas mitnehmen. Ja? Aber nochmal, man muss jetzt nicht unbedingt einen Rettungsrucksack mithaben. Ja?
Also wir müssen keine Prepper werden, um gut aufs Leben zu kommen.
Nein, ich glaube, das macht auch nur nervös. Ja. Ich glaube, umso mehr ich mit habe, ja, dann weiß ich nicht, was nehme ich wann. Und einfach logisch denken, ja. Was ist das Wichtigste? Viele Hunde, auch wenn sie sich verletzen, die gehen noch von alleine. Die muss ich nicht damit tragen. Also mein hat 55 Kilo, den kennt ihr nicht drum. Aber der wird noch alleine und wenn er humpelt, aber er wird gehen. Ja, auch wenn er verletzt ist. Ja, natürlich, wenn man dann noch so einzeln verpackte Reinigungstücher hätte, zum Beispiel für die schnelle Säuberung, auch nicht schlecht, aber.
Ja.
Mehr geht immer, aber wer will denn das alles tragen? Also macht das
Genau,
jetzt
und vor allen
irgendwie
Dingen
keinen
bin ich ja
Spaß
nicht
mehr.
5 Stunden von zu Hause weg. Ja, also so
Ja.
denke ich halt. Ja, also ich bin ja relativ, also meine Gassi-Runde dauert 1 Stunde. Ja. Aber da bin ich eine halbe Stunde spätestens wieder da, wenn
Ja.
ich die Hälfte habe. Ja. Also.
Ja, ich auch, im Normalfall habe ich das zum Trinken mit. Das ist mir extrem wichtig, wenn wir mal flotter unterwegs sind, dass es ausgleichen kann.
Okay.
Ja.
Wobei dann beim Trinken, was du ja zuerst gesagt hast, Dehydration, die Hunde, die trinken überall. Also die finden, und man weiß ja, die Hunde trinken gerne Brackwasser, ja, warum auch immer. Also auch die Gatschlacke ist halt interessant und ja, so ins, ja, meistens wissen sie schon, was sie trinken. Ja. Also die holen sich schon die Flüssigkeiten. Und wenn, also innerhalb von einer Gassi-Runde habe ich zum Beispiel keine Flüssigkeit mit.
Ist bei uns aber auch eher, wenn wir jetzt 2 Stunden aufwärts gehen.
Ja,
Ja,
genau.
also
Natürlich,
wie
erst im
geschlagen, ja, das,
Hunderucksack, wenn ich den mit habe beim Wandern, ist immer eine Flasche dabei, natürlich. Ja.
genau. Aber beim normalen Gassi gehen habe ich auch noch
Habe
eine
ich nichts
Flasche
mit.
mitgenommen.
Ja.
Habe ich
Nein,
nicht.
aber ich gehe manchmal bewusst länger und dann nehme ich
Ja.
es halt schon noch mit. Auch für mich selber natürlich und denke mir, ja, warum soll es nicht für den Hund genauso gelten wie für mich? Ne?
Ja, genau.
Vor allen Dingen, wenn du nicht weißt, dass auf der Gassi-Runde irgendwo Gewässer
Ja.
wäre. Ja,
Ja.
also ich weiß, dass das bei uns ist und somit machen wir dort
Ja.
immer kurze Pause. Meistens will er es eh nicht. Ja, also dann
Apropos
ist.
Gassi-Runde, wie ist denn das? Im Sommer ist der Asphalt heiß, im Winter ist er gesalzen und wenn es blöd
Ja.
rennt, renne ich durch den Schnee und es gibt Erfrierungen oder gibt es nur die Eisklümpchen zwischen den Zehen?
Na na, na na,
Also wie schaut
na
das da aus?
na. Ja, also es ist schon so. Nehmen wir jetzt einmal zuerst einmal
Die
den
Brandblasen im
Wind.
Sommer? Achso, okay.
Ist egal, nehmen wir die Brandblasen, ja. Also wie prüfe ich, ob der Asphalt zu heiß für meinen Hund ist? Eine 7-Sekunden-Test, ja, gibt es da. Wenn es heiß ist, dann haben wir auch keine Bergschuhe an, dann stell dich selber mit deinen bloßen Füßen da drauf, ja. 7 Sekunden, wenn du es gut aushaltest, haltet es dein Hund auch aus, ja. Wenn du andere Schuhe anhast, kannst du das mit deinem Handrücken machen, ja. Handrücken kurz auf die Oberfläche halten, 7 Sekunden haltest du es aus, haltet es dein Hund aus. Ja, also das ist ein guter Teil. Also ich habe das auch öfters da bei uns im Sommer. Hunde sind eigentlich intelligent, ja, die kommen schon intelligent auf die Welt. Die wollen bei 40 Grad Hitze nicht wirklich lang Gassi gehen. Ja. Außer sie sind irgendwo Schatten oder sie suchen sich den Schatten und sie meiden dann auch, wenn es möglich ist, den Asphalt. Ja. Und wenn das nicht möglich ist, dann sollte ich vielleicht in der kühleren Zeit gehen, dass ich in der Früh eine ausgedehnte Runde mache oder am Abend. Die verhalten schon recht gut, wenn es heiß ist. Ja? Und ich sage, um 4, halb 5 Nachmittag ist es dann auch nicht mehr so brennheiß, dass es nicht geht. Ja? Und da sollte halt die Gassi-Runde recht kurz sein. Wenn es wirklich zu Verbrennungen kommt, das sind Brandblasen auf den Pfoten, ja? Dann kann ich das auch nur mit kühlem Wasser bandagieren und eine Socke drüber und dann zum Tierarzt. Also das muss ja Tierarzt anschauen, da gibt es nichts drüber. Ja? Und wenn wir jetzt den Winter hernehmen, also auch da sind unsere Hunde eigentlich sehr intelligent und suchen sich Wege, wo nicht gesalzen ist. Aber es gibt ja auch so Schuhe, ja, also wenn sich die Hunde gefallen lassen, kann man so Badschuhe anziehen. Oder Pfotenpflege im Winter finde ich wichtig, ja. Ich finde es immer wichtig, aber im Winter oder wenn man viel wandern geht, so wie wir, ist Pfotenpflege wichtig. Das heißt, nach so einem Ausflug wasche ich die Füße einfach mit lauwarmem Wasser ab. Ja, auch zwischen den Zehen ist ganz wichtig. Und dann schmiere ich sie ein, ja, mit einer Fettcreme, mit einer Vaseline. Mache ich aber natürlich nur dann, wenn ich weiß, jetzt relaxter. Also nicht, wenn er noch herumwuselt, weil das geht nicht, da rutscht er, ja. Außerdem schlägt er sich dann ab, sondern wenn er in der Ruhephase ist. Also bei uns ist es ja auch so, dass er immer erst das Futter nach dem Gassi gehen oder nach dem Ausflug, nie vor einem Ausflug, ja, gibt, sondern immer nachher, weil da hat er eher einen Hunger, aber das ist auch verdient. Dann kann er einmal fressen und wenn er sich dann hinlegt, dann kommt die Pfotenpflege bei mir dran. Ja, und das lassen sie sich dann wirklich gut gefallen. Ja.
Kann ich akut irgendwas tun, wenn er jetzt gerade geht? Ich bin in der Stadt unterwegs, kann vielleicht den Weg jetzt nicht immer so wählen, wie ich gerade möchte. Es ist gesalzen worden und ich sehe schon, er hebt das Pfötchen, weil es einfach schon so irre brennt und wehtut. Kann ich ihm da irgendwie akut
Naja,
helfen?
also du kannst vorher schon fetten.
Mhm.
du könntest vorher schon fetten. Ja? Wobei es brennt ja nicht gleich. Also es ist ja die Menge und die Länge macht es auch, wie oft. Ja? Ja. Darum, wenn ich schon im Vorhinein weiß, dann entweder ziehe ich ihm diese Schuhe an, da gibt es genug Schuhe für die Hunde, die muss man halt antrainieren. Oder ich arbeite vorab schon mit einer Fettcreme, dann wird das Salz nicht aufgenommen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja? Und wenn die Eisklümpchen, was du gesagt hast, ja, manche Hunde haben das sind sie wirklich arm, das verklebt sich komplett, das tut ihnen auch weh. Auch das kann ich dann nur mit einem warmen Handschuh, also mit warmem Wasser abwaschen. Ja. Das geht von allein nicht. Ja. Und sie können sich auch nicht wegschlecken. Ja. Also das beim Pudel zum Beispiel, sehen wir das immer wieder, oder beim Spaniel, ja, dann muss man das muss man, nicht runterreißen, sondern wirklich mit handwarmem Wasser schauen, dass sich das auflöst. Und da ist es aber auch ein Vorteil, wenn ich vorher schon Fettcreme gebe, ja? Weil dann verknüpft sich das viel später.
Nicht nur ein ganz anderes Thema jetzt irgendwie, das passt jetzt nicht so zum Winter oder zu diesen Fußsohlenproblematiken, aber wir haben ja in einem Interview von der Magendrehung gehört. Das dürfte ja gar nicht so selten sein. Erkennt man das? Kann man was machen?
Also die Magendrehung ist ein extremer Notfall, das muss man auch dazu sagen. Ja. Ist eine ernste Sache und als muss umgehend behandelt werden, aber wie erkenne ich es? Ja. Ja. Offen sind da eher die großen Hunderassen, wie zum Beispiel die Dogge, die deutschen Schäfer, der Weimaraner und so weiter. Ja. Aber es kann prinzipiell alle Rassen betreffen, also auch die kleinen. Ja. Ich bin jetzt kein Tierarzt und bin auch kein Arzt. Ja. Aber wie erkenne ich es, ja, dass sich der Magen dreht, ja, durch die Gasbildung da, ja, mit einer anschließenden Drehung, dass der Hund zum Beispiel oft aus einer Ruhesituation, wo er sich gerade entspannt, herausgerissen wird und unruhig ist, herumrennt, hechelt, speichelt, ja, und meistens auch anzeigt, dass er draußen will. Ja. Das zeigt dann wirklich auch an, er will nach draußen, hat eben einen starken Speichelfluss, manchmal auch einen Würgereflex versucht er vergeblich zu erbrechen. Draußen auch, dass er sich immer wieder hinhockt, ja, manchmal gelingt es, dass er Kot absetzen kann? Manchmal weniger. Ja. Er nimmt auch kein Futter mehr an. Er hat einen aufgeblähten Bauch, was man natürlich bei einer Hunderasse, die Kurzhaarfell hat, schöner sieht als bei, der hat viel Haare, ja, sehr lange Haare, da siehst du das weniger. Wenn du so einen aufgeblähten Bauch hast, ja, und du tust so ein bisschen drauf, dann ist das wie ein trommelähnliches Geräusch, wenn man gegen diese Bauchwand klopft, ja. Weil hinter den Rippen, ja, also genau hinter beim Brustkorb, hinter den Rippen, beginnt sich dieser Bauch aufzublähen. Ja, und dann muss sofort der Tierarzt konsultiert werden. Das muss idealerweise, wenn es der Tierarzt, wenn der nicht erreichbar ist, wie man es vorher gesagt hat, muss er in die nächste Tierklinik. Ja. Meistens wird er dann noch notoperiert. Ja.
Okay.
Ja. Aber da ist auch die Prävention für die Magendrehung ganz wichtig, ja, dass erstens einmal die Futtermengen nicht zu groß ist, ja, also dass er nicht auf Arme gibt, sondern ebenso wie wir einen Schlingnapf, ja, dass der Hund nach der Futteraufnahme einfach eine Ruhephase hat, dass der nicht spült, dass der nicht springt, dass der nicht Treppen rauf und runter geht, ja, dass es eben sich nicht dreht über die eigene Körperachse, weil er gerade sich im Gras wälzt. Ja. Das sind alles Sachen, die sind tunlichst nach 2 Stunden circa nach der Futteraufnahme zu vermeiden. Und dann, also es ist ja nicht der Alltag, eine Magendrehung, Gott sei Dank nicht, aber es ist ein lebensbedrohender Zustand. Ja. Darum auch wir auch wieder immer nach einer Gassi-Runde. Und auch wenn ich weiß, ich gehe heute wandern, dann kriegt er vorher nichts. Ja? Dann kriegt er während dem Wandern ab und zu ein Leckerli. Der verhungert nicht. Wir verhungern auch nicht, wenn wir einen Tag nichts essen. Also,
ich glaube, es ist halt oft in einen Hundeblick, ne? Aber so schnell verhungern die Hunde auch wieder nicht.
Ja. Aber auch da muss ich sagen, ein Hund oder unser Hund muss sich sein Fressen immer verdienen. Ja? Weil der Hase rennt draußen auch nicht pünktlich um 18 Uhr herum und wartet auf den Wolf. Und unser Hund muss sich das auch verdienen. Er kriegt nicht regelmäßig zur gleichen Zeit, aber er weiß, so nach der Gassi-Runde wird es dann, da kommt dann irgendwann was. Ja? Und dann weiß er auch, dann sind sie eh erledigt und müde. Und die Ruhephase muss man ihnen ja gönnen. Sie schlafen ja sehr viel. Ja? Der Hund, ein normaler Hund schlaft ja sehr viel, genau. Ja? Ja.
Hui, liebe Claudia, eine Fülle an Informationen. Vielen Dank dafür. Ich frage immer alle Sprecher und Sprecherinnen, ob sie noch ein Lieblingszitat haben oder eine Botschaft to go. Irgendwas, was dir noch auf den Lippen brennt, was du uns noch mitgeben möchtest.
Ja, ganz wichtig ist, dass wir als Hundehalter uns nicht als Tierarzt sehen. Ja? Mhm. Und so Selbstmedikation, von der sollte man tunlichst abkommen. Ja? Wenn ich etwas geben möchte, immer in Rücksprache mit dem Tierarzt. Und wenn ich mir ein Tier, einen Hund anschaffe, dann sollte ich wissen, wo ist der nächste Tierarzt? Was ist mein Tierarzt? Ist er regelmäßig erreichbar? Beziehungsweise wo ist die nächste Notfallklinik für den Hund? Weil dort ist immer wer erreichbar. Die sind dann innerhalb von 10, 15 Minuten vor Ort und könnten, wenn etwas ist, eine Notoperation vornehmen. Und das ist so wichtig, ja.
Ja. Das war einer auch der ersten Schritte, den wir auch gemacht haben, dass wir, bevor wir unseren Hund schon hatten, schon recherchiert haben, wenn es denn brennt und dann aber auch ganz bewusst, das ist jetzt gegen Tierärzte gemeint, aber mir war es wichtig, eine Tierklinik zu wissen, weil die Ausstattung vor Ort unter Umständen dann einfach eine andere ist.
Keine Not,
genau. Und die Routine auch dann da ist, weil eine Klinik einfach manche Eingriffe regelmäßiger macht als ein Tierarzt. Was ist bei uns in der Nähe, dass ich sage, egal welche Uhrzeit, egal ob Werktag, ob Feiertag, dass ich einen Ansprechpartner habe, wenn es denn soweit ist, weil dann möchte ich mich nicht hinsetzen und bei Google anfangen zu recherchieren.
Genau, genau. Also wir hatten das auch, wie er 8 Monate alt war, hatte er einen Darmverschluss, ja, aufgrund von Knochen und Notfälle halten sich nicht an irgendwelche Tageszeiten. Es war 10 Uhr am Abend. Es ist uns zwar unter Tag schon aufgefallen, dass er ein bisschen anders ist und Futter verweigert hat und sich immer wieder hingesetzt hat beim Gassi gehen und nicht weitergegangen ist. Und dann ist er immer so hergekommen, er ist sehr schmerzresistent, wenn manche Hunde weinen, ja, und manche weinen gar nicht. Ja, dann muss man seinen Hund lesen können. Und um 10 Uhr am Abend haben wir dann gesagt, na, irgendwas stimmt aber nicht. Und dann habe ich ihn so abgetastet und wie ich dann so beim Bauch war, hat er dann so eingezogen, hat nicht geweint, nur eingezogen, na, irgendwas stimmt da nicht. Und haben dann die Klinik angerufen und wie gesagt, die ist ja auch nicht vor Ort. Ja, die ist auch von ihr zu Hause gekommen, hat gesagt, kommen Sie dort und dorthin, wir sind in 20 Minuten da. Wir sind auch dort gewesen, hat ihn dann geröntgt und hat mir gesagt, wenn wir ihn jetzt nicht operieren, überlebt er die Nacht nicht. Und mein Team ist in 20 Minuten operationsbereit, wenn Sie ja sagen. Und das ist natürlich, das kann dann der Tierarzt vielleicht nicht. Ja, darum. Eine Tierklinik in der Umgebung, also nicht irgendwo, ist ganz wichtig. Und bitte, wenn wir mit dem Tier, also mit unserem Hund in Urlaub fahren, ich muss auch dort wissen, wo ein Tierarzt ist oder eine Tierklinik. Und zwar jemand, der mich versteht. Mhm. Ja? Also nicht irgendwo sagen, naja, brauche ich eh nichts, sondern es gibt auch in Urlaub sehr viele Sachen, sei es eben, der Hund wird irgendwo, schneidet sich da irgendwo oder irgendetwas, ja, wo ich einen Tierarzt brauche und da muss ich wissen, wo ich hin kann. Und dann nicht, so wie du sagst, nicht erst dann recherchieren. Ja,
ja definitiv. Ja, ich habe es damals als sehr spannende Zeit erlebt, weil, so wie du sagst, ein Notfall hält sich an keine Uhrzeiten. Als Sanitäter kommt man mitten in das Leben. Da ist nicht aufgeräumt oder putzt oder was auch immer, sondern du kommst einfach mitten in das Leben hinein. Also als Sanitäter für mich eine sehr spannende Zeit gewesen, wirklich das Leben von ganz vielen Seiten her kennenzulernen. Aber hat natürlich auch mein Bewusstsein sensibilisiert darauf, zu sagen, das kündigt sich nicht an, man kann sich nicht vorbereiten, man soll sich jetzt auch nicht verrückt machen, ja, und man soll schon sein Leben leben und positiv denken, dass nichts passieren wird, aber es kann eben trotzdem immer was passieren.
Man muss aber vielleicht auch dazu sagen, auch wir mussten das so erkennen, auch wenn man geschult ist, ja, wir sind halt Rettungssanitäter oder wenn halt wer diplomierte Pflegekraft ist oder wie auch immer, oder ein Arzt, ja, wenn es den eigenen Hund betrifft, ja, oder auch die eigenen Menschen, ja, dann ist man Angehöriger von einem Patienten, ja, und nicht der tolle Arzt oder der tolle Rettungssanitäter.
Also einfach nur Mensch.
Da ist man einfach nur Mensch, genau.
Ja, Hilfe von Mensch zu Mensch. Vielen Dank.
Ein mega schönes Interview. Ich habe am Anfang, der Nita das erwähnt hat, wir sollten ein Erste-Hilfe-Interview für Hunde führen, und wir haben Erste-Hilfe für Hunde überhaupt noch nie gehört. Ich habe mir nicht so viel vorstellen können darunter, aber ich bin halt auch nicht der Hundexperte bei uns und habe mich mit dem Thema noch nicht so lange beschäftigt. Der Nita ist ja doch schon irgendwie ihr ganzes Leben, dass er Hunde verliebt und ja, auch mehr in der Thematik einfach drin. Aber ich bin jetzt extrem überrascht und dir sehr, sehr dankbar für diese Infos. Und ja, ich bin mir sicher, es waren jetzt mega spannende Tipps dabei, die man ganz, ganz easy befolgen kann. Und fantastisch, also 100%iger Gewinn für jeden, der das hört und sieht. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja. Gerne, gerne.
Fein. Sehr gerne. Dann wünsche ich dir noch einen notfallfreien, schönen, erholsamen Feierabend.
Ganz genau.
Okay, ich werde jetzt eine Gassi-Runde gehen mit meinem, bevor es wieder zu regnen beginnt. Ja.
Fein. Dankeschön.
Danke. Danke. Alles Liebe. Tschüss.
Ciao. Danke. Tschüss. Baba.
Hallo, das war's erstmal mit diesem Video und wir hoffen, du konntest für dich und deinen Hund ganz viel Neues und Spannendes mitnehmen. Teile dieses Wissen gerne mit den Menschen in deinem Umfeld und besuche auch gerne unsere Facebook-Gruppe. Sie ist ein Ort für Gleichgesinnte, die sich zu den Inhalten austauschen möchten, eigene Erfahrungen posten möchten, aber auch ein Ort, um uns und entsprechend Feedback zu geben. Ganz viele Sprecher haben uns sogar ausdrücklich gebeten, dieses Feedback an sie weiterzuleiten. Das heißt, deine Meinung ist bei uns gewünscht und willkommen. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast, dann unterstütze uns doch bitte mit dem Kauf des Kongresspaketes. Dir gibt das die Möglichkeit, alle Interviews, alle Inhalte nochmal in Ruhe anzuschauen und auf dich wirken zu lassen. Und aus eigener Erfahrung können wir sagen, bei einem erneuten Anschauen oder einem erneuten Anhören haben wir immer wieder Neues entdeckt darin. Und das gibt auch die Möglichkeit, die Dinge in der Tiefe verstehen zu können. Wenn du also schon ein Paket gekauft hast, dann bedanke ich mich hiermit an dieser Stelle von ganzem Herzen und im Namen des gesamten Teams für deine Unterstützung. Vielen Dank, dass du diesen Weg mit uns gehst. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.